Güte des Herrn feiern. Und der Herr möge alle Menschen segnen, die sich segnen lassen. Heute ist mein Thema, was die Gnade Gottes vermag. Wir wollen sehen, was der Segen Gottes kann, wenn ein Mensch unter dem Schutz Gottes kommt, was dann mit ihm passiert und so weiter, was die Gnade vermag. Aber bevor ich auf das Thema eingehe und das weitergebe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, möchte ich euch noch auf die Termine, die nächsten Themen hinweisen. Ich lade euch ein für Mittwoch. Was lehrt uns die Natur? Du kannst von der Schöpfung Gottes viel lernen. Wenn du aufpassen würdest, wenn du ein bisschen zugucken würdest in der Welt, die Natur schreit, die Natur regt sich auf. Du siehst, was jetzt durch das Erdbeben passiert ist, durch Tsunami passiert ist und durch den Atomkernschmelz passiert ist. Du siehst, die Natur rebelliert. Die Natur macht nicht mit den Menschen. Die Natur ist für Gott und so. Was sagt uns die Natur? Was lehrt uns die Natur? Die Natur ist immer auf der Seite Gottes und nie auf der Seite der Menschen, die ohne Gott leben. Und selbst wir können uns selbst entfalten. Unsere Kraftwerke sind die sichersten der Welt. Das haben sie noch vor 14 Tagen gesagt. Und 14 Tage ist alles vorbei. Genauso wie der Gorbatschow mit seinem Tschernobyl. Alles ist, der Spuk ist so schnell vorbei und dann muss der Mensch kapitulieren. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich was einbildet, wir sind die Stärksten, wir sind die Größten, wir sind die Reichsten, dann kann es einpacken und gleich nach Hause gehen. Ist alles vorbei. Was lehrt uns die Natur, wird das Thema sein am Mittwoch um 16 Uhr. Dann am Freitag, das sind ein bisschen heikle Themen, aber es ist wichtig, dass du das weißt, Kinder Gottes sollten bestens informiert sein. Lass dich nicht von den Dämonen kontrollieren, von den negativen Geistern, negativen Gedanken. Und dann am Samstag habe ich auch ein heikles Thema. Ich behandle jetzt dieses Wochenende heikle Themen. Muss ein Christ krank sein? Muss ein Christ krank sein? Mal eine Frage. Geh dieser Frage nach. Muss ich krank sein? Und wenn ich krank bin, was ist mit mir los? Dann am Sonntag, was macht dir und was macht mir am meisten Probleme? Willst du das wissen? Vielleicht schreibst du auf und wir wollen mal sehen, ob ich errate, was dir am meisten Probleme machen. Denn in unseren Gottesdiensten ist es so, der Heilige Geist leitet und dann wird all das gesagt, was du denkst, was du redest. Also schreib mal auf, so auf deinen Spickzettel und dann horch, ob ich das dir die Wahrheit sage. Was macht dir am meisten Probleme? So, und dann haben wir von 30. am Mittwoch, den 30. März und Donnerstag, den 31. März und Freitag, den 1. April, haben wir McCormick hier. Er wird über seine Erfahrungen im Jenseits berichten. Er war klinisch tot und dann zum Leben erweckt worden. Und was er drüben erlebt hat, er ist als Nichtchrist reingekommen. Und eigentlich das, was er dort gesehen hat, ist er zum Glauben an Christus gekommen und hat so ein Zeugnis. Und ich möchte, dass du das Zeugnis hörst. Dann ist ein Fehler bei mir passiert. Am Freitag, 1. April, 19 Uhr, habe ich ein Thema angekündigt. Aber werde ich nicht predigen, das wird McCormick das übernehmen. Der kommende Planet X. Ich wollte eigentlich über die neue Erde und den neuen Himmel sprechen. Was Gott schaffen will. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. So Planet X, so der Welt X. Aber das werde ich dann irgendwann später predigen. Dann schau nach, Karfreitag und Samstag, Ostersamstag und Ostersonntag die Versammlungen. Und wir werden Karfreitag zwei Versammlungen haben. Das kannst du jetzt einplanen, einmal morgens. Und dann abends um 19 Uhr werden wir einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst haben. Dann das, was auf Golgatha vollbracht ist, wurde, das muss weitergesagt werden. Das muss bei uns weiterwirken. Und Tiefenwirkung, wie wir hier auch gehört haben, der Herr will Tiefenwirkung in unserem Leben haben. Am Donnerstag, für die Leute, die wollen, die nicht wollen, die sollen zu Hause im Bett bleiben. Für die, wo wollen, Fußwaschung. Einfach nur Fußwaschung. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Der hat gedient. Und wir wollen einander die Füße waschen. Köpfe wascht, hilft euch der Teufel, die Köpfe zu waschen. Aber um Füße zu waschen, braucht ihr die Gnade Gottes. So, wenn du dabei sein willst, kommst du. Wenn du nicht dabei sein willst, lass es bleiben. Das ist kein Zwang, kein Muss. Du musst nicht Gottesdienste besuchen, die du nicht willst, die dir nicht liegen. Da gehst du an dem Segen Gottes vorbei. Du weißt nicht, wie viel du verpasst, wenn du nicht an Gottesdiensten teilnimmst, wo du sagst, das ist nichts für mich, Füße. Nein, 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 ich lass meine Füße nicht waschen. Petrus wollte es auch. Er wollte es auch verweigern, aber du weißt, was da passiert ist. Lies Johannes 13. Wenn du an Fußwaschung nicht glaubst, lies mal Johannes 13 und dann wirst du merken, Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und tut es, wie ich es euch gegeben habe. Das gehört zum Abendmahl dazu. Wir werden kein Abendmahl feiern. Wir werden am Karfreitagmorgen das Abendmahl feiern. Aber Fußwaschung, ein spezieller Gottesdienst. Wir wollen einander dienen. Nicht, dass du dreckige Füße hättest. Weißt du, manche Leute sagen, ich habe keine schmutzigen Füße. Nein, erst recht, wenn du schmutzige Füße hast, erst recht möchten wir die Füße waschen. Verstehst du erst recht? Warum? Wir kommen so mit der Welt in Berührung und eigentlich nur mit den Füßen kommen wir mit der Erde, mit dem Dreck, mit dem Schmutz in Berührung und so weiter. Und Jesus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, aber die Füße. Und wir brauchen manchmal Ermutigung. Und Fußwaschungsgottesdienst sollte auch ein Ermutigungsgottesdienst sein. Also, was die Gnade Gottes vermag, dazu möchte ich Epheser Kapitel 2, Vers 8 lesen. Und das ist so mein Schlüsselwort oder Textwort für heute. Denn aus Gnaden seid ihr durch den Glauben gerettet und das nicht aus euch. Es ist ein Geschenk Gottes. Aus Gnaden seid ihr errettet. Lieber Vater, segne dein Wort heute und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Und lass dein Wort wirken, was du dir vorgenommen hast. Dass wir begreifen, was die Gnade für uns bedeutet, was die Gnade in uns bewirkt, was die Gnade, welche Tragweite die Gnade in unserem Leben hat. Vater, Heiliger Geist, Jesus, bitte offenbare uns die Herrlichkeit deiner Gnade. Die Gnade ist erschienen, die heilsame Gnade. Vater, ich danke dir für diese Gnade heute Morgen. Amen. Im Alten Testament heißt es, und nur fand Gnade bei Gott. Ist das nicht großartig? Nur in dieser gottlosen, in dieser verdorbenen Welt. Da war wahrscheinlich schon ein Tsunami da, die Welt wurde überschwemmt, die Sintflut. Aber bevor das kam, hat Noah Gnade gefunden vor Gott und er hat die Arche gebaut, daran gearbeitet. Was wäre die Menschheit ohne der Gnade gewesen? Wir wären alle ausgestorben. Wir wären alle untergegangen, ertrunken von dieser Flut, von der Sintflut, so wie die Masse ertrunken ist. Aber Gott sei Dank, Noah fand Gnade bei Gott. Und dass du heute lebst, ist es auch Gnade. Du könntest schon längst tot sein. Eigentlich in deinem Alter, schau deine Freunde, Bekannte und so weiter, die sind schon alle unter der Erde. Geh mal auf den Friedhof, da wirst du merken, dass Junge und Alte, alle werden dahin gerafft. Und so wie, es ist Gnade, dass du da bist. Ohne Gnade hätten wir keine Existenzberechtigung. Ohne Gnade wäre Jesus nie in diese Welt gekommen. Gott hätte nie seinen Sohn geschickt und seinen Sohn geopfert. Ohne Gnade wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Aber dass du, wenn du Gott loben und preisen kannst in anderen Sprachen, das ist Gnade. Es ist Gnade, dass du deine Erlösung begreifst und du sagst, dass du sagen kannst, mir sind meine Sünden vergeben. Das ist Gnade. Danke Gott für die Gnade, für das Vorrecht. Du bist so bevorzugt von Gott, dass du das einfach sagen kannst, ich bin erlöst. Was für ein Wunder ist mit mir passiert. Ohne der Gnade Gottes würde uns gar nicht geben. Aber es gibt dich. Kneif deinen Nachbar und guck, ob er da ist, der existiert. Dank der Gnade Gottes. Du bist nur hier, weil Gott dir gnädig war. Du bist zum Glauben gekommen, weil Gott dir gnädig war. Stell dir vor, so viele andere, die sind mit dir mit in der Schule gewesen, zu dir im Berufsleben gewesen und die haben die Gnade nicht erfasst. Aber du hast die Gnade erfasst, dass du Jesus erkannt hast, die Wahrheit erkannt hast, dass dir die Augen geöffnet worden sind, dass du begriffen hast, wer Jesus ist. Als Christ hast du jetzt Zugang zu Gott, das ist Gnade. Ich will nur diese Gnade mal besingen und einfach ein paar Gedanken über die Gnade sagen, was für ein Vorrecht du hast, begnadigt zu sein. Du musst nicht mehr in die Hölle. Und selbst wenn du heute sterben würdest, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Das ist Gnade. Du kannst zu Gott Daddy sagen, Papa, aber lieber Vater, das ist Gnade. In der Religion kannst du das nicht sagen. Da musst du Herrgott sagen, Allah, du Allmächtiger, du Großer, du Starker und so weiter. Da musst du immer Respekt haben, da musst du auf die Knie gehen. Nein, beim lieben Gott darfst du jetzt auf den Schoß springen. Und kannst sagen, aber Vater, ist das nicht Gnade? Du darfst Gottes Eigentum sein. Du hast Zugang zu der Fülle Gottes, zu den Segnungen Gottes, zu der Kraft Gottes. Du hast überall Zugang, alle Türen stehen dir offen. Von der himmlischen Welt und natürlich auch hier in dieser Welt, wenn du richtig eingestellt bist, dann werden auch hier Türen aufgehen, die heute noch verschlossen sind. Und plötzlich gehst du auf dein Problem zu und sagst, wer rollt uns diesen Stein weg? Und du erlebst dein Ostern. Das ist Gnade, dass du dein Ostern erlebst. Und plötzlich, als du dort ankommst, ist der Stein weggerollt. Weißt du, du musst vor deine Probleme nicht weglaufen. Geh auf deine Probleme zu. Und ehe du das Problem erreichst, ist der Stein weggerollt. Und auf dem Stein sitzt oben ein Engel und sagt, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Das ist Gnade. Weißt du, du hast so viel Schuld auf deinem Leben geladen. Denk an Petrus. Was der Mann für Komplexe hatte. Und hat den Jüngern nicht mal in die Augen getraut, den anderen Brüdern und Schwestern. Und jetzt erlebt er die Gnade, dass Jesus sagt, und grüßt mir auch Petrus. Du bist gefallen, hast versagt. Und der Herr lässt dich grüßen. Es ist Gnade. Die Gnade Gottes, die Gunst Gottes bringt dein Leben weiter, macht aus dir einen großen Apostel. Durch die Gnade Gottes hast du Zugang zu einem anderen Leben, einem ganz anderen Lebensstil. Durch die Gnade kannst du aus anderen Quellen schöpfen, aus der Fülle Gottes. Und wenn du 1000 Ablehnungen bekommst, so wie Gott mir vorhin im Gebet gezeigt hat, 1000 Ablehnungen, der sagt ab, der sagt ab, der sagt ab, da ist die Tür zu und dort ist die Tür zu, aber Gott sagt, ich sag ja zu dir. Und das ist Gnade, dass Gott ja zu mir sagt. Er hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Du hast Zugang zu einer ganz anderen Kraft. Das ist Gnade. Du kannst beten. Guck mal, was das für eine Gnade ist, dass wenn du beten kannst, deine Hände hochstecken kannst zum Herrn und sagst, Vater, ich habe niemand, aber ich habe dich. Bitte hilf mir. Die Gnade befähigt dich, gegen den Strom zu schwimmen, macht dich kühl und mutig und entschlossen. Die Gnade ist es, was dich befähigt, eine andere Meinung zu haben, Nein zu sagen. Die Gnade befähigt dich, Individualist zu sein. Die Gnade befähigt dich, eine ganz andere Persönlichkeit zu entwickeln, einen ganz anderen Charakter zu entwickeln. Die Gnade befähigt dich, deine Wünsche und deine Träume zu entfalten. Guck mal, wie reich du bist. Kapital hast du in Hülle und Fülle, das musst du nur noch abheben. Das Konto ist gedeckt und gefüllt, voll gepfropft. Es ist Gnade, dass du deine Vision verwirklichen darfst und kannst. Nicht, du musst es nicht, aber du darfst es. Und dass du deine Wege gehen kannst und fröhlich deine Straße ziehen kannst, das ist Gnade. Die Gnade Gottes erhält dich am Leben. Du musst dich nicht aufgeben, das ist Gnade. Er erhebt seine Hand. Weißt du, der Kaiser, wenn er den Finger nach oben hob, dann lebtest du, und wenn er nach unten drückte, dann musstest du sterben. Egal was, wie du warst, egal wie tapfer du warst. Aber Gott hat den Finger nach oben für dich. Er hat den Finger nach oben, du darfst leben und volles Genüge haben. Der himmlische Gott sagt das letzte Wort, nicht der Kaiser und nicht die Politiker, nicht die Regierung und nicht Parlamente. Nein, der Herr hebt den Finger für dich hoch und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Das ist Gnade. Die Gnade Gottes erhält dich am Leben. Du musst nicht resignieren, dich damit abfinden, also mit mir wird es nichts mehr anders. Nein, du hast Gnade bekommen und mit dir kann es anders werden. Mit dir darf es anders werden. Du kannst diesen Teufelskreis ausbrechen, weil du die Gnade erlebt hast. Du musst nicht immer noch 1000 Jahre da im Kreis dich drehen. Wer die Gnade Gottes erlebt hat und erfahren hat, wer begnadigt worden ist, der hat Zivilcourage. Halleluja. Der hat Mut, der ist kühn, der kann sich entscheiden, der kann hinstehen und der ist schuldenfrei. Da gab es irgendwo in Süddeutschland einen Großgrundbesitzer, also vor letzten Jahrhundert irgendwo, als noch die Feudalherren gab, da gab es jemand, einen Großgrundbesitzer, und ja, ein ganzes Dorf hat zu ihm gehört und es gab viele Leibeigene und alle hatten Schulden bei ihm und dem hat es irgendwie gereicht. Alle Leute haben Schulden bei ihm und können die Schulden nicht bezahlen. Dann hat er angesetzt, einen Tag, er wird im Rathaus sitzen und wer Schulden hat, soll all die Rechnungen mitbringen, die er hat, was sie ihm schulden, wie viel sie abgeben können und nicht abgeben können, nicht mehr abgeben können. Und das ganze Dorf, die ganze Ortschaft war versammelt, um jetzt die Schulden loszuwerden. Natürlich haben alle Rechnungen dabei gehabt, aber die haben nicht getraut dem Frieden, die haben nicht getraut, dass dieser harte Herr plötzlich so eine weiche Stunde irgendwo hat und irgendwo so Gnade walten lässt, Gnade vor Recht. Und sie haben es nicht geglaubt. Und er sagt, wer bis 12 Uhr, wenn die Rathausuhr 12 schlägt, wer zu mir kommt, dessen Schulden werden erlassen. Das hatte proklamiert, das hatte 14 Tage, 3 Wochen vorher ausgeschrieben gehabt. Und die Leute standen vor der Tür. Und dann keiner geht rein, keiner traut dem Frieden. Und dann ist nur ein älteres Ehepaar, die haben gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben ja sowieso schon alles verloren. Und die gehen rein und die sind reingekommen und nicht mehr rausgekommen. Dann hat natürlich die Menge gesagt, siehst du es, jetzt sind die blamiert. Jetzt, da wollte nur wissen, wie viel Schulden wir bei uns, bei ihm haben und so weiter. Sind wir blamiert und so weiter. Und dann, als die Glocke schlug, die Turm schlug, Turmuhr schlug, 12 Uhr kam der Großgrundbesitzer und das Ehepaar raus und sagt, alles bezahlt, alles bezahlt, alles bezahlt, alles bezahlt. Und das wollten natürlich alle anderen auch, aber sie haben die Stunde der Gnade verpasst. Es gibt Gnadenstunden. Wenn Gott uns Gnade gewährt, sollten wir die Gnadenzeit nehmen, nützen und kommen, solange es Gnade ist, solange die Tür offen ist, solange die Uhr noch nicht 12 geschlagen hat. Also Gnade, deine Schulden, deine Probleme, deine Ängste, sie sollen gelöst werden. Du musst nur kommen und du durchbrichst diesen Teufelskreis. Aber du musst kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gnade gibt uns ein sehr starkes Gottesbewusstsein. Also Gott ist nicht mehr mein Feind, er ist mein Freund jetzt, nachdem ich Gnade erlebt habe, nachdem ich meine Sündenvergebung empfangen habe, Schulderlass, wenn ich das bekommen habe. Ich schulde Gott nichts mehr. Jetzt kann ich also ganz frei mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. So per du bin ich dann mit Gott, dann bin ich sein Freund. Niemand kann dann gegen mich was ausrichten. Ist Gott für uns? Das ist Gnade, Römer 8. Was kann gegen uns sein? Erlebt die Gnade, was die Gnade Gottes vermag. Wenn jemand gegen dich ist und dir die Gnade nicht gönnt, das ist sein Problem. Und Gott erlaubt es, dass er seine Zähne sich ausbeißt, sich fertig macht und sich selbst zerstört und sich selbst fertig macht. Aber Gott hat dir Gnade geschenkt. Nur von Gnade vor Gott. Und in der Bibel, wir können die ganze biblische Geschichte durchgehen und immer wieder, wir finden, wo Menschen, die unwürdig waren, die nicht verdient haben, haben bei Gott Gnade gefunden. Ich denke, der junge Bub David war das achte Kind. Was kriegt schon das achte Kind, wenn was zu erben gibt? Oder wenn es um Segnungen geht? Da kommt der Samuel und will den neuen König für Israel salben. Und da sind die ganzen starken Brüder, großen Brüder, die älteren Brüder da, aber für den Jungen ist nichts übrig. Aber der Junge hat Gnade bei Gott gefunden. Und gerade der Junge, und als er reinkommt, er wird zum König gesalbt. Und du siehst, wie Gott dann sich durch den bestätigt. Und der König Saul bekämpft ihn, verfolgt ihn, jagt ihn wie ein Kaninchen durch halb Palästina. Aber der konnte nichts ausrichten, weil Gott mit ihm war. Der hat sich fertig gemacht. Der musste selbst ins Messer rennen. Weil Gott mit ihm war. Und wenn Gott mit einem ist, dann rennen alle, die gegen dich sind, ins Messer. Die machen sich fertig. Die haben nichts mehr anderes im Kopf, als nur, David, wie kriege ich den David klein? Wie erledige ich den David? Und du siehst, unter David wird gesegnet. Wenn du Gnade Gottes hast, dann kann die ganze Welt gegen dich sein. Wenn Gott sein Ja dir gegeben hat, wer kann dir ein Nein dir geben? Gegen einen Gesalbten Gottes kann der Teufel nichts ausrichten. Da siehst du da dieser David. Also ich möchte nur den David dir darstellen, weil viele Leute haben Komplexe. Ja, Gnade, mit der Gnade darf man nicht spielen. Wenn du Gnade hast, hast du Gnade. Wenn dir deine Sünden vergeben sind, sind deine Sünden vergeben. Glaub doch nicht, dass Gott wieder deine alten Sünden vorholt, wenn du irgendwo schwach wirst. Und jetzt bitte, Geschwister, haltet euch fest. David war ein Lump, glaub mir das. Und Gott hat ihm so viel Gnade geschenkt, was der alles angestellt hat. Er war nicht perfekt. Er war nicht perfekt. Er war ein Lump. Und Gott hat diesen Lump als König etabliert, zum König gemacht und um Davids Willen dann Generationen noch Familien gesegnet, weil David Gnade bei Gott fand. Gott hat das Herz von David gesehen, auch wenn er ein kleiner Lump war. Ich sage das nun mal so, damit du dich vergleichen kannst. Du musst nicht ein Superheiliger werden, um Gnade zu finden. Du musst nur die richtige Herzenseinstellung haben für die Gnade. Die richtige Herzenseinstellung. Und dann kannst du so viel Fehler machen, wie du willst. Und denk nur, Petrus, wie viel Fehler hat der gemacht? Aber der Herr hat sein Herz gesehen. Gott sah sein Herz, nicht seine Taten. Gott schaut nicht auf deine Taten, sondern Gott schaut auf dein Herz. Er sah seine Liebe zum Herrn. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Gott. Der Herr ist mein König. Und das ist, was der Herr gesehen hat. Die Liebe zum Herrn. Seine Hingabe. Seine Einstellung auf Gott. Den guten Willen. Nicht die guten Taten. Den guten Willen. Gott belohnt nicht die guten Taten. Gott belohnt schon den guten Willen. Und denk dran, den guten Willen, den Wunsch. Ich liebe den Herrn, ich möchte dem Herrn gefallen. Und auch wenn alle sterben, ich werde dich verteidigen bis zum Kreuz. Du siehst, Petrus hatte den guten Willen, aber er hat es nicht geschafft. Und du hast immer wieder guten Willen. Und die Gnade Gottes ist, dass der Herr deinen Willen sieht und deinen Willen ehrt und belohnt. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und Augustinus sagt, dann kannst du machen, was du willst. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und alles, was in dir ist. Gott weiß, was in dir drin ist. Den Wunsch. Also der Wille ist schon, was Gott aktiv macht. Und Noah fand Gnade und David fand Gnade. Moses war ein Mörder. Und Moses fand auch Gnade bei Gott, dass er sogar Führer Israels wurde. Gott sagt, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Da können alle ungnädig sein. Wenn Gott einem gnädig ist, Dann können alle einen verdammen, aber Gott verdammt nicht. Halleluja. Und Noah fand Gnade bei Gott. Auch wenn die Menschen damals ihn nicht verstanden hat, haben mit der Arche, was der da gemacht hat. Oder andere. So, bei Gott zählt letztendlich, was er sagt und was er tut und nicht, was die Menschen sagen und tun. Die Gnade bestimmt unser Leben hier und drüben in der Ewigkeit. Das ist, was die Gnade bestimmt. Und Noah fand Gnade bei Gott. Was die Gnade vermag, ist mein Thema. Gott möge mir helfen, dass du das verstehst. Bei Gott zählt nicht unsere Stärke und unsere Leistung, nicht unser Verdienst, sondern was kann er für uns tun? Kann er uns gnädig sein? Der Zöllner fand Gnade bei Gott. Überleg einmal, der Zöllner fand Gnade bei Gott. Nicht der Pharisäer, der sagte, lieber Gott, ich danke dir. Guck mal, ich gehe zweimal in der Woche in die Kirche. Ich zahle meinen Zehnten nicht mal, faste und bete und so weiter. Das hat Gott gar nicht imponiert. Weißt du, was Gott imponiert? Ist ein gedemütigter, zerschlagener, ein zerbrochener Geist. Und der sagt einfach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und schon platzt der Himmel. Und schon hörte die Stimme Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Und er ging gerechtfertigt von dannen. Er hat Gnade bei Gott gefunden. Gott sieht dein Herz. Deshalb, wenn du Gnade suchst, such mit dem Herzen Gott. Nicht mit dem Verstand. Und nicht mit Worten, mit dem Herzen. David suchte den Herrn und er hat den Herrn gefunden sehr früh. Und alle diese Leute, die mit Gott lebten und wandelten, wer die Gnade Gottes nicht kennt, der ist ein armer Bettler. Ein armer Bettler sind alle die Menschen, die Gnade nicht annehmen, die denken, ich muss was verdienen, ich muss was Gott geben, ich muss etwas zustande bringen, ich muss blaues Blut in meine Adern haben. Nein, du musst nur demütig sein vor dem Herrn. Weißt du, es ist schlimm. So viele Menschen hängen sich an jedem Schwächling, an jedem Strohhalm und suchen Hilfe und wissen nicht, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du musst dich nur an den Herrn wenden und sagen, Herr, erbarm dich meiner. Ein Gebet, das der liebe Gott immer hört, da brauchst du also keine große Gebetsschule. Du musst nur sagen, Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Wenn du in deiner Krankheit, in deinem Elend, in deiner Not, in deiner Auswegslosigkeit nur dieses Gebet sprichst, Herr, erbarm dich meiner, du wirst Gnade finden. Du wirst die Gunst Gottes erleben. Du wirst merken plötzlich, wie Gott für dich arbeitet. Herr, erbarm dich meiner. Nicht, Herr, ich möchte das tun und ich werde das tun und ich will das so tun und lass es so kommen. Nein, ein Gebet. Erbarm dich meiner. Das ist das Gebet der alten Christen gewesen, die ihre Leute gelehrt haben, betet so. Herr, erbarm dich meiner. Hast du schon um Erbarmen Gottes gebeten in deinem Leben? Weißt du, Menschen, die Gnade Gottes nicht haben, die werden gelebt, statt dass sie leben. Sie werden von anderen tyrannisiert und diktiert und kommandiert und sie bekommen Vorschriften und dann die Dämonen kontrollieren sie sogar. Wenn du bei Gott keine Gnade hast, wird der Teufel dich kontrollieren und seine Agenten. Dann wirst du lauter Vorschriften bekommen von deinen Kollegen, deinen Geschwistern, deinen Freunden. Mach das so, mach das so, mach das so. Aber wenn du die Gnade hast, dann weißt du, was zu tun und zu lassen ist. Dann sagst du, nee, danke, ich weiß, was ich will. Ich habe Gnade bei Gott gefunden. Wenn du die Gnade bei Gott gefunden hast, brauchst du keinen Kommentar. Kannst du freiwillig entscheiden. Kannst sagen, ich bin begnadigt. Also ich werde das so tun, denn die Gnade Gottes ist mit mir. Und du spürst, ob Gott mit dir mitgeht oder nicht. Wer die Gnade Gottes nicht kennt, der lebt von allen möglichen Zwängen, wird gepresst, muss sich anstrengen. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, macht mir nach, seid meine Nachahmer, so wie ich ein Nachahmer Christi bin. Kopiert mich, guck mal. Und Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, an meiner Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seid meine Nachahmer. Dieser Theologe, der verkopfte Professor aus Jerusalem da, der beim Gamaliel studiert hat, zuerst hat er sich angestrengt, Pharisäer unter den Pharisäern zu sein, der Allerbeste. Und dann sagte er, jetzt bin ich nur noch der Nachahmer Christi. Und er wollte, und Gott hat gesehen, dass er wollte und nicht konnte. Und Gott sieht, dass du willst und nicht kannst. Er hat dreimal gefastet und gebetet, Herr, nimm diesen Fall von mir. Und dann sagte der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist bei den Schwachen mächtig. Wir haben ja diese Tage gehört, die Predigt von den Schwachen. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist das Geheimnis Gottes. Seid meine Nachahmer, kopiert mich, habt meine Einstellung. Und dann sagt er, am liebsten möchte ich ganz schwach sein. Ich möchte ganz im Hintergrund treten, damit der Herr in den Vordergrund treten kann. Wir leben in einer materialistischen Subkultur. Wir sind geprägt von der Religion der Leistung. Wir wollen immer und versuchen immer wieder Menschen und Gott zu beeindrucken, was wir alles tun. Wir beten schon 7 Stunden oder fasten 40 Tage. Das ist alles nur Menschenwerk. Gnade ist es, was zählt. Nicht unser Laufen und Wollen, Gottes Erbarmen. Und wir versuchen also überall in zu sein. Wir denken, das ist wichtig, dass wir das tun. Nein, du brauchst nur die Gnade Gottes. Die kannst du dich kaufen. Die wird dir geschenkt. Die ist unbezahlbar, die Gnade Gottes. Weißt du, wir versuchen überall uns anzupassen, allen recht zu machen. Aber wenn du versuchst, allen recht zu machen, du wirst nie Gott recht machen können. Wir sollen nicht menschengefällig werden, sondern Gott gefällig. Dass Gottes Gunst auf unserem Leben ruht und dass der Herr sagt, du hast wohlgetan. Auch wenn du Mist gebaut hast. Du hast wohlgetan. Du musst mich verstehen, was ich sage. Gewiss, ich muss durch die Blume manchmal sprechen. Aber ich möchte dir Geheimnisse verraten. Und verraten, wie Gott denkt, wie Gott handelt, wie Gott reagiert. Und immer wenn du dich schlecht fühlst, bist du auf dem Weg zur Besserung. Wenn du dich elend fühlst, wenn du denkst, in mir ist nichts Gutes, du hast dich heute gar nicht richtig vorbereitet, du hast gar nicht richtig gebetet, und das ist die Stunde, wo Gott dich am allermeisten segnet, wenn du schwach bist. Ich habe meine beste Predigten gehalten, immer wo ich mich am elendsten gefühlt habe, am schlechtesten gefühlt habe, wo ich fast nichts zusammengebracht habe, wo ich nach Hause ging und niemand Ade gesagt habe, dass ich nur so schnell verschwinde. Und ich habe gesagt, liebe Zeit, ich möchte niemand vor die Augen treten, was ich da erzählt habe. Das ist alles, das war gar kein Zusammenhang, du hast nur Unsinn erzählt. Wenn ich Unsinn erzähle, handelt Gott sinnvoll. Und dann bin ich nach Hause gekommen, da kriege ich einen Anruf nach dem anderen. Der Herr hat durch dich zu mir gesprochen. Ich bin so ergriffen und ich bin so berührt. Und ich sage, lieber Gott, bitte, ich schäme mich. Wenn ich mich schäme, kommt Gott zu seinem Recht. Kommt Gott zu seinem Recht. Das ist Gnade. Geschwister, wir müssen lernen, aus der Gnade zu leben, nicht nur von der Gnade zu reden. Wenn du ein Gefühl des Elends hast und sagst, nein, in mir wohnt nichts Gutes. Ich habe nicht gut gemacht. Ich habe nur da ein bisschen was probiert, aber es ist nichts draus geworden. Aber der Herr macht dann die Geschichte. Dann übernimmt er die Kontrolle und hat er das letzte Wort. So, wer die Gnade Gottes nicht kennt, versucht dann allen möglichen Leuten recht zu machen und macht niemand recht. Gott und seine Gnade verändern dich und mich und uns am allermeisten und am stärksten. Gottes Wort verändert uns, das ist auch Gnade, dass du die Bibel hast und dass du lesen kannst. Stell dir mal vor, viele Leute haben keine Bibel, noch nie eine in die Hand gehabt, noch nie eine bekommen, die hat man ihnen sogar weggenommen. Und trotzdem haben sie das den Herrn erfasst und begriffen. Du hast den Heiligen Geist, das ist Gnade. Das ist Gnade. Der Heilige Geist verfolgt immer einen Zweck in unserem Leben. Er tut immer die gleiche Arbeit, er will Jesus verherrlichen. Er will dich in die Nähe von Jesus bringen, in die Nähe vom Vater bringen. Gott hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, wenn du die Gnade Gottes erlebt hast, hast du genug Glauben. Da brauchst du nicht mehr Glauben. Du musst keine frommen Klimmzüge machen und dich anstrengen. Du hast genug. Dann die Gnade wirkt es. Du hast genug Kraft, du hast genug Aufgaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, bist ausgefüllt. Wenn du die Gnade bekommen hast, das kannst du gar nicht ausschöpfen. Dein ganzes Leben lang. Du hast genug Frieden, du hast genug Liebe, wenn du die Gnade erlebt hast. Die Gnade ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Viele Fromme haben Angst vor Gott. Aber wenn du die Gnade erlebst, kannst du zum Herrn kommen und sagen, aber lieber Vater, oh Vater, ich danke dir, dass du da bist. Aber viele dieser religiösen Menschen sind Feiglinge, trauen sich nicht zu Gott kommen, sind unselbstständig, weil sie die Gnade nicht begriffen haben. Je mehr du die Gnade Gottes begriffen hast, alles Herr bist du. Ich bin's nichts, aber du bist alles. Da hast du keine Angst mehr, zitterst nicht mehr, hast keine Angst, Fehler zu machen, verzagst nicht, wirst nicht entmutigt sein, weil du die Gnade erlebt hast. Die Gnade ist es, die dich hält für alle Ewigkeiten. Wer so lebt und Angst hat vor Gott, der ist noch unterm Fluch und nicht unter der Gnade. der muss immer Gesetze einhalten, der muss immer nach Vorschrift alles tun, der hat Angst bei jedem Fehltritt, fürchtet sich vor jedem Wort, wie er sagt, dass es ja richtig gesagt worden ist. Aber wenn du Gnade hast, weißt du, Gott übernimmt die Kontrolle über dein Reden, dein Denken, dein Handeln. Gott ist es, der das Wollen schenkt und das Vollbringen gibt. Das kommt alles von ihm. Weißt du, aber die Leute, die die Gnade nicht haben, die haben Angst. Oh, ich werde die Sünde wieder in den Heiligen Geist begehen. Das ist so, wie der Teufel immer zu den Menschen kommt. Und sie haben Angst, den Heiligen Geist zu betrüben. Du kannst den Heiligen Geist nicht betrüben, wenn du die Gnade Gottes hast. Wenn du Jesus akzeptierst, kannst gar nicht begehen, selbst wenn du es wolltest. Bringst es nicht fertig. Weißt du, das ganze Heil, der Teufel gaukelt dir vor. Weißt du, wenn du nicht das tust, wenn du nicht dem Heiligen Geist gehorchst und so viele Seelen sind vergewaltigt und missbraucht, weißt du, da bringt man eine Prophetie und du musst es gehorchen. Ich habe in Heilbronn da ein Ehepaar gehabt, die kamen von Rumänien, aber dort gibt's auch dumme Leute. Und durch eine Prophetie sind sie zusammengekommen. So spricht der Herr, ihr werdet am Februar dann und dann heiraten. Du wirst die Mario, oder wie sie auch hieß da, du wirst sie heiraten. Und dem armen Kerl blieb nichts anderes übrig, als die Marie zu heiraten. Weißt du, der Heilige Geist ist kein Kuppler. Der Heilige Geist gibt uns Freiheit, der zwingt uns nicht. Und gibt schon gar nicht ein Datum. Der Heilige Geist gibt uns nicht ein Datum. Muss aufhören mit diesem Käse. Ich sage das Käse, weil es Schmarrn ist. So, weißt du, es wird so viel in pfingstlichen, charismatischen Kreisen, wird so viel Schindluder getrieben, mit Weissagungen, das meistens sind Weibsagungen, nicht Weissagungen, und grenzt oft an Wahrsagerei, aber nicht an Gottes Wort. Und so viele Leute werden dann vergewaltigt, ja, ich gehorche nicht dem Heiligen Geist, du hast die Gnade bekommen, sei zufrieden, danke Gott für die Gnade, oder brauchst du keine Weissagung. Gewiss ist es gut, wenn du irgendwo so Impuls bekommst. Aber diese Dinge werden dich nicht manipulieren, die werden dich nicht zwingen zu etwas. Die werden deine Seele nicht, dein Inneres, deinen Geist nicht vergewaltigen. Aber der Teufel bringt es dann fertig durch dumme Gedanken dann. Wer die Gnade Gottes nicht kennt, der dient einer Religion der Angst, bringt sich immer ständig in Panik, hört auf die Dämonen, hat Angst vor den Dämonen. Wenn du in der Gnade stehst, hast du keine Angst vom Teufel und keine Angst vor Dämonen und keine Angst vor Flüche, da könnte mich verfluchen. Wenn du die Gnade bei Gott gefunden hast, kann dich niemand verfluchen. Kann dich niemand verfluchen. Du hast ja Gnade gefunden. Du bist bei Gott angesehen. Da können 1000 Leute alles sagen, was sie wollen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Noah fand Gnade bei Gott. Dieser Spruch gefällt mir. Finde du Gnade bei Gott. Lass deinen Namen für Noah einsetzen. Könntest du sein. Paulus hat ein Problem. Weißt du, Christen haben auch Probleme. Er hat ein körperliches Problem. Was es genau war mit diesem Pfahl im Fleisch, weiß ich nicht genau. Ich überlasse es dir und deiner Philosophie und deinem Denken. Aber es war etwas, was mit seinem Körper zu tun hatte. Er hat ein Pfahl im Fleisch gehabt, im Körper, mit dem er nicht fertig geworden ist. Und du hast bestimmt auch ein Problem, mit dem du nicht fertig wirst. Lass mal. Dass Gott noch von dir nicht weggenommen hat, da schon so oft gebetet, lieber Gott, nimm das weg, dieses Übel, was es auch immer ist, was es auch immer ist. Ich werde ein paar solche Übels nachher erwähnen. Und Gott hat nicht weggenommen, du hast dieses Ding nicht im Griff, leider. Du hast alles gemacht und hast diese Sache, bist nicht losgeworden. Und das gefasst. Und wenn irgendeiner beten konnte, der hat schon allein die jüdische Schule des Gebets gehabt und dann hatte noch die christliche Schule des Gebets gehabt, dann war er in der Wüste, hat mit dem Heiligen Geist sehr viel geredet und der Herr hat ihm trotzdem das Übel nicht von seinem Körper genommen. Es war nicht eine Warze, es war viel mehr. Ein Pfahl im Fleisch. Und er ist nicht losgeworden. Und dann sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich will dir sagen, was die Gnade bewirkt. Es war hier für ihn ein körperliches Problem. Vielleicht war es Sex, dass er mit sexuellen Problemen hatte. Er hatte keine Frau. Er schreibt irgendwo, ich könnte wie Petrus und Jakobus auch eine Frau haben. Verstehst du, als ohne Frau lebte und predigte und in den Gemeinden, wo er rumkam, gab es viele hübsche Frauen. Und die schwärmten dann alle für ihn, die wollten ihn haben. Und er natürlich war ein Mann. Und wenn er keine sexuellen Probleme gehabt hätte, dann wäre er kein Mann gewesen. Oder wäre kastriert. Oder ein Eunuch. So, vielleicht war das ein Problem. Das ist bei vielen katholischen Priestern das vielleicht ein Problem. Als im Zölibat. Das kann also hier ein Problem gewesen sein. Lass es dahingestellt, weiß ich nicht. Aber ich nehme das zuerst mal als ein Problem. Das könnte sein Temperament gewesen sein. Er war ein Choleriker, immer wieder stur und aufbrausend. Das Gefühl, könnte es sein Problem gewesen sein, mit dem Gefühl nicht fertig geworden zu sein. gefühlsmäßige Schwankungen vielleicht. Wir verzagten am Leben. Er beschreibt, du musst nur lesen, was er alles so beschreibt, was so seine Probleme gewesen sein könnten. Ich, elender Mensch, Römer 7, also seine Gefühle. Der wollte das richtig und hat auch im christlichen Sektor gemerkt, auch mit Jesus hat er gemerkt, das Ding ist nicht so, wie ich da alles gedacht habe. Verzagte am Leben, Schwierigkeiten, gebunden, hängst du in Ketten und dann fühl dich wohl. Das könnte auch ein Problem gewesen sein. Es könnte sein schlechtes Gewissen gewesen sein. Ja, Christen haben kein schlechtes Gewissen. Doch, doch. Paulus hat sehr viel Dreck am Stecken gehabt. So viele Menschen ins Gefängnis gebracht. An seinen Händen klebte Blut und zwar massenweise. Er hat Christen verfolgt, ins Gefängnis gebracht und deshalb hat er überall nachher für die Armen gesammelt in Judäa, denn er wusste ganz genau, was er in Judäa angestellt hat und in Judäa hat er nicht gepredigt. Da hat er gesagt, ich gehe lieber zu den Heiden, ich gehe nicht nach Judäa, da habe ich so viel Schaden angerichtet und ich kann nicht vor die Gemeinde treten und die Gemeinde hätte wahrscheinlich nicht abgenommen. Der Mörder, der hat meine Frau ins Gefängnis gebracht oder mein Mann, verstehst du? Und dann soll die Schwester oder der Bruder zuhören, dann gemischt. Stell dir mal vor, der Henker, ein SS-Mann würde plötzlich vor dir stehen, der dich da im Gefängnis, im KZ gefoltert hat. Der kann nicht predigen, der hat Dreck am Stecken. Blut klebt an seinen Händen, auch wenn der Herr vergeben hat. Vielleicht war das ein Problem, Pfahl im Fleisch. Sachen, die er mit denen er leben musste. Und es gibt Dinge, mit denen du leben musst und die kannst nicht abschütteln. Dann gehst lieber um die Ecke ins Ausland oder wo auch immer. So unschuldiges Blut, unschuldig, vielen Menschen Leid zugefügt. Stephanus als erster, durch ihn kam die ganze Verfolgung. Er hat die schöne Gemeinde in Jerusalem kaputt gemacht. Das war Paulus, nicht der Teufel. Paulus war das. So, was war sein Pfahl im Fleisch? Es könnten seine Enttäuschungen gewesen sein, ständig fliehen müssen. Paulus hat im Schnitt in 3 Tage höchstens in einer Gemeinde ausgehalten, in einer Stadt. Dann musste er fliehen, wurde wieder verjagt, vertrieben, wurde verfolgt. Hat wenig Erfolg gehabt. Also er war kein erfolgreicher Pastor oder Gemeindeleiter oder Apostel. Also ich lasse es jetzt. Er hat sehr viele Briefe geschrieben. Da war er fleißig im Schreiben, im Briefe schreiben. So, es kann die Ablehnung gewesen sein, dieser Pfahl im Fleisch. Weißt du, viele glaubten gar nicht, dass er richtiger Apostel ist. Der hat Jesus nicht gekannt, nicht so gekannt wie Petrus und die anderen. Er ist zwar von Jesus berufen, aber sein Dienst wurde ständig in Frage gestellt. Deshalb behauptet er im 2. Korinther, den ganzen 2. Korinther verwendet er nur, um sein Apostolat zu verteidigen, dass er der richtige Apostel ist von Gottes Gnade und so weiter. Und dann ist er schwer zu verstehen. Viele Christen haben ihn gar nicht verstanden. Petrus schreibt in seinem Brief einmal, unser lieber Bruder Paulus, der so geschwollen redet, schwere Worte, er ist schwer zu verstehen. Und wegen ihm gibt es so viel Zank und Streit in den Gemeinden. Vielleicht war das ein Pfahl im Fleisch. Er war äußerlich sehr hart, verteidigt sich ständig hier, weil er inneres Problem hat und er fleht 3-mal, lieber Gott, nimm das weg, bitte Heiland, nimm das weg. 3-mal fleht er. Das ist also ein Zeichen der höchsten Gefühle, wenn du etwas 3-mal flehst im Judentum. Gott möge es wegnehmen und passiert nichts. Muss mit ungelösten Problemen weitergehen. Und Gott gibt ihm eine so schöne Antwort. Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen. Egal was da war, egal was es ist, es könnte auch eine Krankheit gewesen sein. Denn wenn du Galaterbrief richtig studierst, er hat in Galatien in aller Schwachheit gedient und er dankt den Geschwistern, ihr habt mich in Schwachheit angenommen. Er war krank. Wahrscheinlich als Kranker mit Fieber und Kopfschmerzen und Knochenschmerzen. Vielleicht hat er Rheumatismus gehabt oder was sonst noch. Er stand vorne, hat trotzdem gepredigt. In aller Schwachheit hat er gepredigt in Galatien und hat Geschwister. Und er hat mich nicht verachtet, denn normalerweise, man muss vorne gesund sein, stark sein, dynamisch sein. Und das war er alles nicht. Er war ein gebrochener Mann. Und er hat mich in aller Schwachheit angenommen. Es können körperliche Leiden sein oder unerhörte Gebete, was auch immer ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er darf weiter Gott dienen, trotz seinem Problem. Darf Gott trotzdem glücklich sein, trotz den Spannungen, was er da hat. Das ist Gnade, Geschwister. Du darfst Gott weiter dienen, trotz deinen Schwierigkeiten. Du darfst Gott weiter vertrauen, trotz deinen ungelösten Sachen, unerledigten Sachen. Du darfst Gott weiter vertrauen, trotz deinen Schwierigkeiten. Die Gnade ist es, die dich fähig macht, weiterzumachen. Das ist die Gnade. Eigentlich könnte es einpacken und jetzt sagen, Schluss. Aber die Gnade Gottes ist es, du darfst weitermachen. Trotzdem. trotz der Ablehnung, trotz den negativen Eindrücken, trotz den komischen Gerüchten und Schreiben oder Aussagen, ja, du bist kein richtiger Apostel, was willst du uns erzählen? Du hast kein Recht, uns zu ermahnen wie Petrus zum Beispiel. Aber er macht weiter, die Gnade. Ich habe die Gnade, die mir zuteil geworden ist. Die Gnade. Er darf sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Er muss nicht immer die anderen fragen, denn er sagt, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, ich habe es vom Herrn empfangen. Er lässt sich genügen. Er lässt sich genügen, selbst wenn er an Krücken gehen muss. Er lässt sich genügen. Er sagt, das ist Gnade. Weißt du, wir verdammen ganz schnell die Leute, wenn einer einen Autounfall hat oder irgendwas anderes, das Haus abgebrannt ist. Oh, der Herr will ihm was sagen. Nein, es ist die Gnade. Wir haben das schöne Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Ein wunderbares Lied aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Und weißt du, das Lied wurde gedichtet und geschrieben, als dem Mann, dem Bauer, das Haus bis auf die Fundamente niederbrannte. Und dann schreibt er, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen tausendfachen Mund. Ich würde meinen Gott trotzdem weiter loben und preisen. Dennoch, dieser Dennoch-Glaube, Gnade befähigt dich, dennoch zu glauben, dennoch weiterzugehen, dennoch Gott zu vertrauen, dennoch Gott zu dienen, auch alles, wenn alles schief geht. Du musst dir die Freiheit nehmen und musst sagen, mir reicht die Gnade, mir ist Gnade widerfahren und das ist die Gnade, die Gott mir gegeben hat und mit dieser Gnade lebe ich weiter, mache ich weiter, mehr brauche ich nicht, mehr habe ich nicht nötig. Und jetzt muss sich der liebe Bruder Paulus sich an der Gnade gewöhnen und sich bewähren. Lass dir an meiner Gnade genügen. Einfach sagen, ich lebe, ich glaube, ich diene Gott und ich glaube, darum rede ich auch. Er steht zu sich selbst, er steht zu seinem Pfahl im Fleisch, was es auch war, er steht zu seinem Handicap, er steht zu dem, was ihm so zu schaffen machte, dreimal zu beten, extra zu beten dafür, zu fasten womöglich und nicht loszuwerden. Er kann sagen, das hat Gott in meinem Leben eingebaut, das muss ich damit leben, das ist so ein Problem, das habe ich in meinem Fleisch irgendwo im Bauch oder im Herzen, in der Lunge, im Kehlkopf, in den Augen, im Kopf oder was weiß ich, im Arm. Er kann sagen, Gott hat es zugelassen, ich bin damit zufrieden jetzt, ich kämpfe nicht mehr, ich nehme das jetzt auch nicht mehr so tragisch und so dramatisch. Er liefert sich der Gnade Gottes aus, das ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist etwas Größeres, wenn man sich Gott überlassen kann und sagen, danke Herr. Viele Christen suchen Lösungen und sagen, Herr, nimm das weg, ist es gut, es ist anständig, dreimal kannst du es beten, wenn es vierte Mal nicht ist, dann lass es bleiben. Dann sagt, es ist Gnade. Dreimal betest du. Und das ist normal. Ich will auch keine Schwierigkeiten haben. Ich werde auch gegen Schwierigkeiten ankämpfen und alles tun und alle Register ziehen, um meine Schwierigkeiten zu bewältigen. Aber wenn diese Schwierigkeiten beim vierten Mal nicht weggehen, dann sage ich, das ist von Gott gegeben und das nehme ich jetzt aus der Hand Gottes. Und jetzt lebe ich damit. Kämpfe nicht gegen diesen Pfahl im Fleisch. Gott hat es nicht weggenommen. Er könnte. Er könnte, wenn er gewollt hätte, aber er wollte es nicht. So. Und viele Christen, vor allem Christen, evangelikale Christen, kämpfen gegen ihren Pfahl im Fleisch. Da ziehen sie alle Register und machen sich fertig. Und weißt du, wo sie landen? In der Psychiatrie. Weil du drehst durch. Du fängst an zu spinnen. Du kommst nicht mehr klar. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Am vierten Mal, dann sag Amen und sag, jetzt gehe ich weiter. Für mich gilt das, was Gott dem Paulus gesagt hat. So, und wenn du gestorben bist, dann wirst du keinen Pfahl im Fleisch mehr haben. In der Ewigkeit gibt es keine Pfähle. Du musst also jetzt dich in Lebzeiten davon innerlich lösen und gar nicht Gott mit dem Zeugs belästigen. Weißt du, an der Gnade Gottes zu leben heißt, Gott nicht mehr länger belästigen mit dem Problem. Du findest dich damit ab. Du akzeptierst es. Du tust es, wenn die Gnade Gottes in deinem Leben wirkt, du tust es und nimmst es an und sagst, danke Herr, du fängst an dafür zu danken, du flehst zwar, ich habe darüber nachgedacht, was heißt, und komm zu Gott mit Flehen und Danksagung. Flehen ist, oh Herr, du kannst nicht flehen, ich versuche das mal, wie fleht man, wir sollen mit Flehen und mit Danksagung zum Herrn kommen, aber kämpf nicht daran, mach da nicht so viel weiter, nimm alles nicht so ernst. Das ist, was ich dir sage. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Dramatisier nicht alles gleich. Bausch nicht alles auf. Rede nicht ständig davon. Weißt du, und Gott hat mir, und das habe ich in diesen Tagen irgendwo in einem Gottesdienst gesagt, beleidige Gott nicht. Weißt du, dass du mit Gott anfängst zu hadern und zu zanken? Die Israeliten haben das ständig getan. Warum hast du uns rausgeführt? Warum ist es uns das passiert? Und. Du drehst dich nur im Kreis und kommst darin um. Wenn du die Gnade Gottes annimmst, wirst du ruhig sein. Du überlässt alles Gott. Machst du so wie der Hiob. Und wenn irgendjemand viel Probleme hat in seinem Leben, war Hiob. Aber der sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gloria, Halleluja. Der Name des Herrn sei gepriesen. Viele Christen haben Angst. Angst, einfach die Gnade anzunehmen, einfach sich in der Gnade sich zu versenken, in der Gnade untergehen und sie glauben, Gott würde sie strafen. Nein, Gott straft dich nicht, wenn du Probleme hast. Gott will sehen, bewährst du dich auch. Ich bin jetzt gerade beim Jakobusbrief und da geht es um Bewährung in der Versuchung. Und niemand soll sagen, Gott bringt einen in Anfechtung und so weiter in Versuchung. Nein, der Teufel ist es. Aber du musst durch dieses Tal durch. Und du musst wissen, die Gnade Gottes ist mit mir. Heute, morgen und übermorgen. Wer die Gnade Gottes nicht begriffen hat, der fängt an, eigenmächtig was zu tun. Und das ist Sünde. Eigene Wege zu gehen, eigene Entscheidungen zu treffen, Gott nicht mehr zu fragen, gottlos zu leben. Aber Gnade ist es. Gnade ist es. Du lebst es aus, was jetzt in deinem Leben ist. Mit diesem Problem, du sagst, oh, der Jakob, der Patriarch. Weißt du, Gott hat ihn berührt. Und ich sag dir eines. Es ist schön, wenn Gott dich berührt. Aber du kriegst so einen Klaps auf den Hintern. Und Jakob hat so einen Klaps auf den Hintern gekriegt. Und weißt du, was sein Problem war? Er hinkte sein Leben lang. Er hinkte. Wenn du von Gott berührt wirst, kriegst du einen Klaps und du hinkst. Und das war ein Zeichen, du hast gesehen, das ist der Jakob, der hinkt. Den hat man sofort von Weitem erkannt, der hinkt. Alle Heiligen müssen mit dem Pfahl im Fleisch leben. Alle Heiligen. Ob jetzt Moses war oder David war oder Paulus war oder wer auch immer war oder Petrus. Alle haben irgendwo so ein Stück, was noch vom alten Wesen übrig geblieben ist. So ein Klaps von Gott, was Gott nicht weggenommen hat. Und Gott hat nicht alle Kananiter vertrieben, der hat noch ein paar übrig gelassen, damit die Kinder Gottes kämpfen lernen. Damit es ihnen nicht so wohl wird. Oh, guck mal, ich bin perfekt. Bei mir ist alles in Ordnung. Bin der Gesegnete des Herrn. Nein. Du hast einen Pfahl im Fleisch und du musst damit leben. Und dann dir an der Gnade Gottes genügen lassen. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist, dass Gott unser Leben gestaltet. Und in dieser kurzen Zeit, in dieser knappen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, in dieser anstrengenden Zeit, da tue ich mein Möglichstes, das, was ich kann. Und ich gestalte mein Leben. Und Gott hat dir dein Leben gegeben und deshalb fang an, dein Leben zu gestalten. Du hast ein Recht. Und du musst wissen, und das ist Gnade, wenn du das begreifst, du hast ein Recht. Du hast ein Recht auf das Leben, Existenzrecht. Du hast ein Recht auf Gesundheit. Ich werde predigen über die Krankheit. Und ich möchte dich da einladen. Du musst es hören, sonst wirst du immer noch was Falsches glauben. Über Christen. Muss ein Christ krank sein? Du hast ein Recht auf Gesundheit. Du hast ein Recht auf Freude. Du hast ein Recht auf Frieden. Du hast auch, das ist Gnade, dass du diese Rechte hast. Du hast ein Recht, Gott Vater zu nennen. Du hast ein Recht auf ein Wort vom Herrn. Oder du hast Recht auf das Gute. Aber ich sag dir eines. Recht haben ist eine Sache und Recht bekommen ist eine zweite Sache. Du magst Recht haben, aber du hast noch nicht Recht bekommen. Du musst dein Recht durchsetzen. Verwirklichen. Und dein Recht annehmen. Du musst von deinem Recht Gebrauch machen. So viele Christen machen von ihren Rechten nicht Gebrauch, gebrauchen ihre Rechte nicht. Sie denken da und so weiter, ich habe Recht, mir steht das zu, aber sie machen von ihrem Recht, das was ihnen zusteht, keinen Gebrauch. Und sie geben lieber dem Teufel Recht. Und verherrlichen den Teufel und reden ihn von ihm und sagen, was der alles schon gemacht hat, anstatt Gott zu loben und zu preisen. Und der Teufel triumphiert. Du solltest die Gnade in deinem Leben triumphieren lassen und nicht den Teufel. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist Gnade. Und die Teufel treiben so oft Spott mit uns. Weißt du, die machen uns da fix und fertig, anstatt dass du dich der Gnade Gottes rühmst und sagst, danke Jesus, ich lebe, du lebst auch und wir leben alle zusammen und ich habe ewiges Leben. Wenn Gott gewollt hätte, er hätte den Paulus im Pfahl im Fleisch genommen, weggenommen, aber er wollte es nicht. Wenn Gott nicht will, und deshalb, Geschwister, wir sollten beten, das ist aber beim Jakobus auch, Als nächste Aufgabe ist Jakobus, das wisst ihr ja in der Gemeindebibelschule. Und Jakobus sagt, wir sollten nicht sagen, ich werde das tun und ich werde das tun und ich werde das tun. Wir sollten immer zu unserem Gespräch, zu unseren Aussagen, Feststellungen haben, immer wieder, so Gott will und wir leben. 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 Immer wieder, so Gott will und wir leben. Vielleicht will Gott nicht und wir leben nicht mehr, dann haben wir die Gnade nicht mehr. So Gott will und wir leben. Das ist der Schlüssel der Gottergebenheit, sich Gott zu überlassen. Weißt du, die Mohammedaner haben etwas, was wir Christen nicht mehr haben. Wir haben es vergessen. Deshalb müssen die Moslems uns vielleicht was lehren und beibringen. Weißt du, die sind Gott übergeben. Allah wills, Allah wills, Allah wills. Und so der Herr, so Allah wills. Wir sollen auch so Gott will und wir leben. Und müssen keine Moslems deswegen werden. Aber viele bekehren sich zum Islam, nur weil sie eine falsche Religion hier bei uns geschluckt haben. Und weil sie die volle Wahrheit nicht begriffen haben, dann wandern sie zu anderen Religionen und suchen dort ihr Heil. Aber du hast bei Gott und in der Bibel alles, was du brauchst. Du musst kein Moslem werden. So Gott will und wir leben. Du bist erlöst durch die Gnade Gottes, die haben wieder keine Gnade. Der Allah hat keine Gnade. Das ist ein ganz strenger Gott, ist launisch, macht, was er will. Und so weiter. Aber Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Gewiss, die sagen auch, er ist groß und gütig. Aber lass mal, versteht mal anders. Auf dich wartet die Gnade Gottes. Wer zu Gott kommt, bekommt Gnade. Nur von Gnade. Und an der Gnade muss man jetzt arbeiten. Weißt du, nur von Gnade, aber das war am Anfang. Und er musste am Schiff bauen. So lange, wie lange? 120 Jahre. Ein Leben lang eigentlich. Das war das Menschenalter. Er musste ein Menschenalter an der Arche bauen, um die Gnade zu erleben, nachher wie die Gnade ihn überleben lässt, über die Flut hinwegträgt. Er musste an der Gnade arbeiten. Du musst deine Gnade aufbauen. Und dich verspotten lassen. Weißt du, die Leute sagen, bist verrückt. Hier im Trockenen baust du da so einen riesigen Dampfer. Nein, und nur arbeitet er an diesem Dampfer. Arbeitet er von Gnade hat. Und das ist, was dein Leben aufwertet. Nicht nur ich glaube, sondern du tust auch etwas. Du baust an der Arche. In Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr durch den Glauben gerettet. Aus Gnaden. Die Gnade funktioniert erst, wenn du glaubst. Und Glaube ist, dass du das annimmst und das akzeptierst und das umsetzt in deinem Leben. Was sind die Auswirkungen der Gnade? Was vermag die Gnade? Sie macht dich wieder lebendig. Sie macht dich wieder aktiv, die Gnade. Sie bewegt wieder etwas in deinem Leben. Sie macht dich wieder hoffnungsvoll. Die Gnade Gottes. Meine Schuld ist vergeben, der Rücken ist frei, jetzt kann ich nach vorne gehen. Und das ist Gnade. Meine Sünden sind vergeben. Ich beschäftige mich nicht mehr mit meiner Vergangenheit. Wenn du Gottes Gnade erlebt hast, du denkst nicht mehr an die Vergangenheit. Du hast innere Heilung. Du hast die Vergebung der Sünden. Du denkst nicht mehr, was früher war. Vergeben, vergessen, aus, vorbei. Wenn Leute noch zu viel da innere Heilung machen, jetzt gehen wir noch zurück, noch weiter zurück. Und wir gehen noch weiter zurück und so Ahnenforschung, Familienaufstellungen, weißt du, Kuckuck noch sonst was. Du brauchst nicht. Du hast Rücken frei. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh nach vorne. Und such nicht deine Ahnen, durch wen da der Fluch gekommen wäre, wer da schuldig gewesen sein könnte. Wer war da ein Mörder, Freimaurer oder weiß ich sonst noch was. Mir ist egal, was in meiner Familie alles war oder in meiner Vergangenheit, in meiner Geschichte, in meinem Volk oder in meiner Stadt, in meinem Ort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich schaue nach vorne und nicht nach hinten. Das ist Gnade. Ich lebe in der Gnade. Gnade ist Balsam für meine Seele. Das ist alles, was ich brauche, nur Gnade. Dann lebe ich fröhlich und frisch. Gnade baut einen Zaun um meine Seele, schützt mich und taste seine Seele nicht an. Das hat der Teufel gehört. Wer unter der Gnade ist, der steht unter dem Segen, lebt unter ganz anderen Vorzeichen. Wer unter der Gnade Gottes ist, der hat eine ganz neue Identität. Mir sind meine Sünden vergeben, bin kein Sünder mehr. Ich bin einer, der die Gnade fand. Ich habe einen Sänger gehabt in Heilbronn, in der Gemeinde. Der hat ein Lied geschrieben, als ich bekehrt war, ein Kammersänger. Und er hat gesagt, wer möchte ein Lied vortragen? Und sein Lied ist fast zum kleinen Schlager bei den Christen geworden. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Das war die Melodie. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Als er Gnade erlebte. Als er Gnade erlebte. Es war der schönste Tag, denn als Jesus in mein Leben kam. Wer einmal die Gnade erlebt hat, der macht weiter. Der geht nicht mehr unter. Auch wenn er noch so viele Fehler gemacht hat, der denkt großzügig, der versteht die Menschen viel besser. Wer einmal die Gnade erlebt hat, der reagiert total anders, hat ein fleischendes Herz, ein königliches Herz, ein priesterliches Herz. Im Alten Testament in Israel durften die Leviten nur Priester sein. Nur die Leviten, die durften den Tempel putzen, die durften am Altar stehen und so weiter. Es gab diese levitische Ordnung. Nur Leviten durften Priester sein. Eigentlich haben die Leviten nichts mehr in Israel zu suchen. Das waren Verbrecher. Der Stamm Levi, der haben Blut an ihre Hände gehabt. Also sie sind so schuldig geworden. Der Stamm Levi waren die Schlimmsten. Also Levi, von diesen Patriarchen da. Judah, Levi und so weiter. Simeon. Levi war ein Verbrecher. Also der Vater ist böse auf sie geworden und hat gesagt, sie bringt mir Probleme nur. Und was weiß ich, was die da angestellt haben, alles. Leute abgeschlachtet. Und die dürfen Priester sein. Stell dir was vor, die haben Gnade bei Gott gefunden. Die durften kein Erbteil in Israel haben, aber die durften Priester sein. Und Priesterdienst im Tempel verrichten, die durften Gott dienen. Die waren für Gott reserviert, weil sie Gnade vor Gott gefunden haben. Deshalb, die Schlimmsten dürfen Gott dienen. Und wenn du die Bibel anguckst, Paulus, Moses, David, das sind keine Heilige gewesen. Die Schlimmsten dürfen Gott dienen. Das ist ein Zeichen, Gott gibt Gnade. Und gerade der Stamm Levi, das ist für mich so etwas Großartiges, gerade Levi darf für andere Menschen beten. Der Stamm, der so viel Schuld auf sich geladen hatte, der darf andere Menschen mit Gott versöhnen. Der darf Opfer für Gott bringen. Im Namen der anderen Leute. Gnade ist es, was dich hält, was dich stark macht, was dich überleben lässt. Aus Gnaden bist du, was du bist, sagt Paulus, sagt, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Nicht mein Verdienst ist es. Gnade. Und wenn schon der Stamm Levi im Alten Testament und wo Gott so kleinkariert war nach dem Gesetz und so weiter, die durften sogar das Gesetz auslegen, die durften andere Leute belehren. Und ihr Großvater war ein Verbrecher. Tut mir leid, aber es ist so, kannst die Bibel nachlesen. Das war's. Und die dürfen vor Gott stehen. Die dürfen vor Gott stehen. Weißt du, die fanden Gnade vor dem Herrn. Wenn du Gnade vor Gott gefunden hast, darfst du vor Gott stehen und Gott dienen. Egal, wo du herkommst. Weil viele Leute sagen, ich traue mir nicht, Gott zu dienen. Meine Geschichte, schau meine Geschichte, mein Hintergrund her, wo komme ich her? Weißt du, wenn du zum Herrn kommst und Gnade findest, interessiert Gott deine Geschichte überhaupt nichts mehr. Du hast Gnade, die ist ausgelöscht. Und da können Leute die Sünden suchen, so viel sie wollen, die ganzen Stasi-Akten durchlesen. Oder die NS-Akten oder welche Akten auch immer, KGW-Akten. Die können studieren, so viel sie wollen. Und selbst wenn die dir was vorhalten, da ist das Blut Jesu da. Das macht uns gerecht. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Wir hatten also in Geislingen, meine Schwiegerleute wollten nicht in die Gemeinde Gottes damals gehen, wo die Gemeinde Gottes am Ort war. Aber in Geislingen, da wo sie lebten, gerade da vorne predigte ein Bruder, der früher bei der NS war. Und er hat gesagt, der hat geleitet die Hausdurchsuchungen bei uns zu Hause. Der war bei der SS und so weiter. Und der will jetzt predigen, das ist unmöglich. Wir gehen in diese Gemeinde, mit dieser Gemeinde wollen wir nichts zu tun haben. Da predigen Nazis. Leute, wenn Gott einen errettet, und Gott hat den Mann errettet, sogar mit dem Heiligen Geist erfüllt, und er darf das Wort Gottes predigen, auch wenn er ein Nazi war, auch wenn er ein Kommunist war vielleicht, und du wirst erstaunt sein, wer alles im Himmel eines Tages sein wird. Die, die du gedacht hast, die werden im Himmel sein, die wirst du es mit der Lupe suchen, mit dem Fernglas suchen und nicht sehen. Und die, die du nicht gedacht hast, die werden vorne beim Heiland tanzen und jubilieren. Die haben Gnade gefunden und die haben verstanden, die Gnade zu erleben. Denk an den Zöllner und denk an den Pharisäer. Aber meine Schwiegermutter, ich weiß noch, nein, mit der Gemeinde wollen wir nichts zu tun haben. Die sind offen für Nazis. Was kann er dafür, wenn er in eine dumme Geschichte reingeraten ist? Was kannst du dafür, wenn du in jungen Jahren vielleicht in eine dumme Geschichte hineingeraten bist? Aus Gnaden lebst du. Und, weißt du, und viele Leute haben keine Gnade mit Menschen, weil sie selbst keine Gnade erlebt haben. Und wer keine Gnade erlebt hat, der wird auch nie eine Gnade weitergeben können. Der wird nie gnädig sein können. Der wird nie gnädig sein können, wer keine Gnade erlebt hat. Weißt du, wir Menschen, wir sind so ungnädig. Gott möge uns helfen. Weißt du, wir müssen manchmal vielleicht ganz tief fallen, damit wir gnädig werden. Und Gott erlaubt es, dass wir tief fallen, damit wir wieder gnädig werden. Weißt du, Thomas, der Zweifler, der hat nur einmal einen Bock geschossen. Einmal hat er gezweifelt. Und zwar gar nicht mal so verkehrt. Der war sehr ehrlich, er hat aus ehrlichen Gründen gezweifelt. Also ich glaube nur, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich's. Der hat nur ehrlich gezweifelt. Und wir, was machen wir? Thomas, der Zweifler. Thomas war ein fantastischer Apostel. Kam bis nach Indien. Überall hat er, du kannst seine Spuren bis heute noch verfolgen, wo der Mann missioniert hat. Der war kein Zweifler. Aber wir verpassen so ein Etikett. Wir sind den Leuten nicht gnädig. Jesus war gnädig. Der Heilige Geist ist gnädig. Der Herr, der Vater im Himmel ist gnädig. Weißt du, der sagt, lass es. Und die Frommen sind oft geschockt, dass gerade Gott, der Herr Thomas, den Zweifler, gebraucht, um seine Gemeinde bis heute zu erhalten und zu bauen. Die verstehen manchmal nicht die Welt. Wieso kann der Herr den annehmen? Wenn der wüsste, wer ihm die Füße wäscht und trocknet und salbt und so weiter, wenn der ein Prophet wäre, du siehst sogar Jesus haben sie in Zweifel gezogen, wenn der es wüsste und was die Frau an mir getan hat, hat sie ein wunderbares Werk an mir getan, diese Salbung in Bethanien, das hat sie ein gutes Werk getan. Der Teufel ärgert sich über Menschen, die Gnade bei Gott finden, wo Gott nicht verdammt oder der Steinigung übergibt und sagt, jetzt kreuzigt sie. Weißt du, sie pochen immer auf ihre Gerechtigkeit und so weiter. Herr, wo ist deine Heiligkeit? Die Frommen wundern sich, wieso hilft ihm Gott und steht ihm bei, wieso versorgt er sie oder ihn und warum segnet, warum geht es ihnen so gut? Weil sie Gnade gefunden haben. Und es ist nicht daran, weil sie gut sind, sondern weil Gott ihnen gnädig ist. Dass dir gut geht, ist nicht dein Verdienst, sondern die Gnade Gottes. Wer die Gnade Gottes einmal hat, der ist immer auf der Seite des Gewinners. Obwohl er gegen alle möglichen Regeln der Frommen verstößt. Ihnen gelingt es und nur dank der Gnade gelingt es ihnen. Gnade ist es, was dein Leben regiert, regelt. Was die Gnade vermag, das ist meine Botschaft heute. Die Gnade macht dich in jeder Situation zum Gewinner. Du kommst immer wieder ungeschoren raus, stehst wieder da und freust dich, so wie Paulus, der stand wieder auf und hat weitergemacht. Allein aus Gnaden geht es dir gut, wenn es dir gut geht. Gnade macht dich fest und unerschütterlich. Mit der Gnade überstehst du und überlebst jede Krise. Und du kannst nur auf der Gnade oder über die Gnade stolz sein. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert bin. Mir ist Erbarmen widerfahren, derer ich gar nicht wert bin, nur von Gnade. Und hat an dieser Gnade gearbeitet, dieser Gnade festgemacht. Die Gnade ist ein Programm, ihr Lieben, was die Gnade vermag. Du gehst von einer Gnade zur anderen und wir wachsen immer mehr in der Gnade Gottes hinein. Und es ist Gnade, dass du in der Gemeinde hier sein darfst und dass du das Wort Gottes hören darfst. Du könntest genauso in einer toten Kirche irgendwo sitzen. Aber du hast Gnade, dass du hörst und dass das Wort Gottes läuft und dass das Wort Gottes noch wirkt an dir und der Herr redet noch zu dir. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott sogar zu dir direkt noch redet. Stell dir mal sowas vor. Nicht nur durch den Prediger, sondern direkt. Du nimmst deine Bibel und er redet zu dir. Es ist alles doch nur Gnade, oder nicht? Kannst du da nicht Amen sagen? Alles ist nur Gnade, was du bist. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden und eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Also umgürte dich fest, schnall dich fest an und sag, ich bin dankbar, dass ich durch Gnaden das sein kann, was ich bin. Du kannst dich auf die Gnade Gottes absolut verlassen. Und je mehr du die Gnade Gottes verstehst, desto einfacher lebst du. Desto unkomplizierter bist du. Desto mehr kannst du dein Leben entfalten. Je mehr du die Gnade begreifst und erfasst. hofft völlig auf die Gnade, nicht auf den Prediger, nicht auf irgendwelche Werke oder irgendetwas, hofft völlig auf die Gnade Christi, die euch durch die Offenbarung Jesu gebracht wird. Wer Gnade vor Gott gefunden hat, der Zukunft, also was die Gnade bewirkt, Zukunft, der lebt nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Der weiß, ich kann existieren, ich darf existieren, Gott will, dass ich existiere. Wer Gnade hat, der hat auch Hoffnung, der erwartet was, auf den wartet auch was, der hat was. Gnade ist die bedingungslose Liebe Gottes, das ist Gnade. Die bedingungslose Liebe Gottes, das ist Gnade. Und eine Gnadentat Gottes überwiegt alle Taten der Menschen. Eine Gnadentat Gottes, und Gott sandte seinen Sohn, gab seinen Sohn dahin, das war eine Gnadentat. Und das überwiegt alle anderen Taten, was da gewesen sind, alle Untaten. Es ist Gnade, dass du mit Gott eine persönliche Beziehung haben darfst. Ist das nicht schön, fantastisch? Für mich auf jeden Fall. Dass ich einen lieben Vater habe im Himmel. Mir ist es egal, in welcher Verfassung, geistlicher Verfassung wir sind. Manchmal ist mir vollkommen egal. Auch ich. Jeder kommt in irgendeine andere Verfassung mal. Das ist egal, wie mangelhaft, wie unvollkommen wir sind und wie elend wir sind. Egal, wo wir stehen. Wir finden Gnade bei Gott. Wir haben Gnade gefunden, Zugang zum Herrn. Gott spricht zu uns. Das ganze Evangelium ist ein Evangelium der Gnade eigentlich. Das ganze Evangelium. Und wenn nicht Gnade gepredigt wird, Leute, dann hört nicht zu. Denn Evangelium ist Gnade. Euch ist Erbarmen widerfahren. Ihr wart ein Sünder und so weiter. Und erst durch die Gnade fange ich so an zu leben. Epheser Kapitel 1, Vers 4 und folgende Verse. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Halleluja. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt wurde, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also, ehe dich gab, ehe dein Vater, Mutter, Großmutter, Großmutter, Urgroßmutter und Urgroßvater gab, hat Gott dich gewollt, aus Gnaden, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in Christus. Wir sind begnadigt in Christus. Also er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Halleluja. Lasst uns das zusammen sagen mit Paulus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Noch einmal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und alle Dinge sind drei. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Lern diesen Spruch auswendig. Präg das ein. Egal, wenn es dir dreckig geht, wenn du müde bist, wenn du schwach bist, wenn du elend bist, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn du ein Fisch bist, bist du ein Fisch. Wenn du ein Regenwurm bist, dann bist du ein Regenwurm. Was können die Tiere, dass sie so sind? Wenn du ein Schwein bist, dann bist du ein Schwein. Was können die Schweine, dass sie Schweine sind? Und wenn du ein Elefant bist, dann sei ein Elefant. Durch Gottes Gnade. Weißt du, ich habe mich vergegenwärtigt. Ich bleibe ja bei diesen Stellen nicht nur stehen, dass ich gelesen habe, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich habe vorgestellt, wenn du ein Affe bist, dann bist du ein Affe. Ja. Was kann das Tier, dass es so ist und dass die Leute solchen dummen Namen denen gegeben haben? Aber es ist Gnade, dass du das bist. Und der Affe stört sich gar nicht, was die Leute sagen da und springt von Baum zu Baum und pflückt sich seine Bananen. Überleg einmal, Gott hat der Kreatur eine Existenzberechtigung gegeben und hat auch dir die Existenz gegeben. Und wenn du ein Mensch bist, dann sei ein Mensch. Wenn du eine Frau bist, dann sei eine Frau. Wenn du ein Mann bist, sei ein Mann. Wenn du ein Kind bist, dann sei ein Kind. Wenn du ein Arbeiter bist, dann sei ein Arbeiter. Wenn du was Großes bist, sei ein was Großes. Wenn du was Kleines bist, sei was Kleines. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Jesaja 54, weil wir jetzt von den Bergen hatten, da von Erdbeben und so weiter. Natürlich, ich denke an die Leute in Japan, was dort alles passiert. Das ist ein Super-GAU. Und was noch dazu gehört mit dieser Katastrophe, also so ein dreifaches Reden Gottes, Erdbeben, Tsunami und dann noch dieser Brand im Kernkraftwerk. Und da Jesaja 54, Vers 10 kommt zu mir. Die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Berge und Hügel mögen wanken, Berlin mag vergehen, Deutschland mag vergehen, Europa mag vergehen, mag alles untergehen, die Welt mag untergehen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, was die Gnade vermag. Und das ist gerade die Kraft, die wir brauchen im Alltag. Kann alles bankrott, den Bach runtergehen, kann alles zerstört werden. Weißt du, aber die Gnade ist es. Die Berge mögen wanken, aber meine Gnade, das ist das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, meine Gnade wird nicht von dir weichen. Die Leute können fluchen, so viel sie wollen, sie können denken, was sie wollen, sie können schreiben, was sie wollen. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Die Gnade Gottes verändert unser Schicksal, unsere Situation, unsere Veranlagungen. Und je mehr du dich der Gnade Gottes öffnest, desto mehr spürst du, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Je mehr du dich der Gnade Gottes öffnest, lass uns aufstehen und lass uns der Gnade Gottes öffnen. Und wenn du die Gnade Gottes brauchst, öffne dich der Gnade Gottes. Alles, Gnade ist unverdient. Du kannst sowieso nicht verdienen. Dein Heil kannst du nicht verdienen, deine Gesundheit kannst du nicht verdienen, deine Befreiung kannst du nicht verdienen. Du kannst überhaupt nichts verdienen. Und selbst wenn du verdienen könntest, kannst du nicht bezahlen. Es ist alles Gnade. Es ist Erbarmen. Halleluja. Deshalb noch dieses Wort. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Vater, ich danke dir, dass ich durch deine Gnade bin, was ich bin. Ich bin ein Prediger heute und ich diene Herr Jesus. Und das ist auch Gnade. Das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht mein Fleiß, das ist nicht meine Intelligenz, das ist nicht meine Erziehung oder mein Werdegang. Das ist Gnade, Herr, dass ich hier dein Wort verkündigen darf. Und was meine Geschwister, auch wo sie auch immer sind, tun dürfen und können, das ist Gnade. Und dass sie alt werden oder fortgehen können und sie bewegen können und hantieren können, ihre Arbeit verrichten können und Erfolg haben in ihrer Arbeit. Wir sind das allein aus Gnaden. Herr, ich preise deine Gnade. Halleluja. Lass unsere Hände emporheben und lass uns die Gnade Gottes einfach preisen. Es ist Gnade, Herr. Gnade ist es nicht unser Verdienst. Es liegt nicht an jemandem laufen oder wollen. Liegt allein an Gottes Erbarmen. Vater, ich danke dir, dass du dich so über uns erbarmst. Halleluja, dass wir es nicht verstehen können, warum du dich über uns erbarmst. Aber es ist Liebe, es ist Liebe, es ist Liebe und es bleibt die Liebe Gottes. Halleluja. Ich preise das Erbarmen Gottes. Halleluja, Halleluja. Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmen, der ich nicht wert bin. Oh Gott, keiner von uns hat es verdient. Aber wir danken. Geschwister, ich habe ein komisches Gefühl. Wir sollen auf die Knie gehen und Gott danken für die Gnade. Es ist Gnade, weiter nichts. Wenn du willst, du kannst Gott auf deinen Knien gehen und danken. Dank für das Erbarmen, das dir widerfahren ist, Bruder, Schwester. Oh, du hast nicht verdient die Liebe Gottes. Du hast die Güte Gottes nicht verdient. Keiner von uns. Oh, niemand von uns. Wir sind alles Verbrecher, Schuldige, Sünder, elende Sünder, jämmerliche Sünder. Aber es ist Gnade, dass Gott uns errettet hat. Und dann sagt er uns noch, und jetzt ist nichts mehr verdammlich an denen, die in Christus Jesus sind. Oh, Vater, ich danke dir für diese Gnade. Auf den Knien danke ich für die Gnade Gottes. Halleluja, dass du unsere Niedrigkeit gesehen hast, dass du dich unserer erbarmt hast. Halleluja, du siehst diese Gemeinde sich vor dir beugt und demütigt. Herr, wir sind nicht wert all der Gnaden, die du uns schenkst, die uns gewährst, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Oh, es ist Gnade, Herr Jesus. Halleluja. Vielleicht will jemand in der Gemeinde auch noch danken. Nimm dir die Freiheit, nimm das Gebet ist frei irgendwo an dem Platz, wo du bist. Sag laut, dass wir Amen sagen können. Danke Gott für die große Gnade, die dir widerfahren ist. Halleluja. Wer macht es? Wer macht da weiter? Du brauchst kein Mikrofon. Gott hört auch ohne Mikrofon. Du dankst Gott. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Viele sollen danken. Viele sollen Gott danken. Halleluja. Laut vorne, hinten, links und rechts. Wir haben so viele Geschwister, die danken wollen können. Danke, störe dich nicht um deinen Nachbar. Danke einfach. Oh, danke du. Halleluja. Übertöne einfach deinen Nachbar. Oh, dein Dank soll zu Gott emporsteigen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen, Amen. Danke, lasst uns aufstehen.